Die sakramentale Heilsordnung. Darum geht es am Anfang des zweiten Teils des Katechismus, die Feier des christlichen Mysteriums. Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Worin besteht die sakramentale Heilsordnung? Das fragt kurz und bündig und nüchtern das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche in seinem Punkt 220. Und worin die sakramentale Heilsordnung besteht, das erklärt uns heute Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Er ist uns nun zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Schneider.
Grüß Gott, Herr Dornis, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pfarrer Schneider, wir haben im Punkt 1076 im Katechismus der katholischen Kirche Ausführungen dazu zur sakramentalen Heilsordnung. Und im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche steht im Punkt 220 auf die Frage, worin besteht die sakramentale Heilsordnung, folgende Antwort. Die sakramentale Heilsordnung besteht darin, durch die Feier der Sakramente der Kirche, besonders durch die Eucharistie, die Früchte der Erlösung Christi zu vermitteln, bis er kommt. Kurz und bündig hört sich alles ganz schmerz- und harmlos an, da steckt aber eine ganze Menge drin. Und was genau, das erklären Sie uns heute, dafür sind wir dankbar und freuen uns nun auf Ihre Katechese. Worin besteht die sakramentale Heilsordnung?
Liebe Hörerinnen und Hörer, im großen Katechismus steht da noch mehr dazu. Da heißt es, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde am Pfingsttag die Kirche der Welt offenbar. Sie alle kennen die Pfingstgeschichte, wo die Jünger mit Maria versammelt sind im Obergemach, im Zönakulum, und plötzlich erhebt sich ein Brausen und Feuerzungen kommen auf sie herab und der Heilige Geist wird über sie ausgegossen und die furchtsamen und verzagten Apostel werden plötzlich mutig und stark und gehen hinaus und verkünden das Evangelium mit Starkmut und Kraft. Und das ist die Geburtsstunde der Kirche, so sagt die Liturgie es, wobei ich auch einräumen möchte, die eigentliche Geburtsstunde der Kirche geschah schon da am Kreuz, wo der Soldat Jesus die Lanze in die Seite stieß und es flossen Blut und Wasser heraus. Zeichen für die Taufe, Zeichen für die Vergebung, Zeichen für das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist eigentlich die Geburtsstunde der Kirche, wenn man die Mystik befragt. Aber bleiben wir hier einmal. Die Ausgießung des Heiligen Geistes lässt in der Vermittlung des Mysteriums eine neue Zeit anbrechen, die Zeit der Kirche, in der Christus durch die Liturgie seiner Kirche sein Heilswerk kundtut, vergegenwärtigt und mitteilt, bis er kommt. Und dieses bis er kommt ist entnommen dem ersten Korintherbrief, wo es beim Vers Kapitel 11, Vers 26 heißt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bevor wir uns dem aber zuwenden, möchte ich doch darauf eingehen, was ist denn das eigentlich ein Sakrament? Wenn wir von sakramentaler Heilsordnung sprechen, dann steckt das Wort Sakrament da mit drin. Und um die Heilsordnung zu erklären, müssen wir zuerst das Wort sakramental etwas erklären. Sakramental kommt vom lateinischen Wort sacrum und mens, mentis, was so viel heißt wie heiliges Zeichen. Und dieses heilige Zeichen ist das Sakrament. Und das Sakrament hat drei Wesensmerkmale. Das erste ist die heilig machende Gnade. Das zweite ist das äußere Zeichen. Und das dritte ist bewirkt, was es bezeichnet. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber man kann das am Sakrament der Taufe zum Beispiel schon mal gut klar machen. Die heilig machende Gnade ist die Taufgnade, die von Gott kommt. Das äußere Zeichen ist das dreimalige Übergießen des Täuflings mit Wasser und das Wasser ist das äußere Zeichen. Und wenn es bewirkt, was es bezeichnet, das ist relativ einfach. Was geschieht in der Taufe? Da wird jemand getauft. Also der Name des Sakramentes zeigt immer an, was da eigentlich geschieht. Also noch einmal die drei Wesensmerkmale: heiligmachende Gnade, äußeres Zeichen bewirkt, was es bezeichnet. Und dann kommt es zu einer sakramentalen Ausspendung. Wir müssen uns die Frage stellen, welche Sakramente gibt es denn? Und diese Sakramente, die in der Heilsordnung Gottes stehen, wurden von Gott gegeben, wurden durch Jesus eingesetzt. Die sieben Sakramente, die Zahl 7 zeigt uns schon, denn es ist eine gematrische Zahl, eine Zahl, die nicht nur einen Zahlenwert, sondern auch einen Wortwert, einen Bedeutungswert hat. Denn die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, ist die Zahl der Überfülle, ist die Zahl der unverschuldeten und ungeschuldeten Fülle durch Gott. Er gibt in die Sakramente die ganze Fülle der Dreifaltigkeit hinein. Deswegen auch drei Wesensmerkmale, die an die Dreifaltigkeit uns immer wieder neu erinnern. Die Sakramente in der Siebenzahl, in der Vollkommenheit sind, und ich nenne sie jetzt so, wie sie in der Reihenfolge im Lebenszeitalter oftmals ausgespendet werden. Zunächst beginnend die Taufe, die Hineinnahme in die Gotteskindschaft. Dann als zweites im Lebensvollzug die erste heilige Beichte, die Sündenvergebung nach Reue dessen, dem die Sünden vergeben werden. Danach die Eucharistie, das, was wir am Erstkommuniontag innerhalb des Kirchenjahres immer wieder erleben, die erste heilige Kommunion, wo die Menschen, die sich darauf vorbereitet haben, dann eben die Eucharistie zum ersten Mal empfangen und dass das ja ihr ganzes Leben dann auch bleibt. Da, wo sich Jesus uns selber schenkt, wo Jesus selber zu uns kommt, indem wir ihn essen, ihn in uns hineinnehmen und so er ein Teil von uns und wir ein Teil von ihm werden und ihm immer ähnlicher werden. Dann das Sakrament der Firmung, was ja auch mit Pfingsten zu tun hat, die Ausgießung des Heiligen Geistes über die, die auf die Firmung vorbereitet sind, die Firmbewerber. Und dies geschieht durch den Firmspender, der vom Bischof beauftragt ist oder wo der Bischof selber als der Nachfolger der Apostel der Firmspender ist. Diese drei Sakramente, die ich genannt habe, hängen innerlich zusammen. Taufe, Firmung, Eucharistie, wir sprechen auch von den Initiationssakramenten, den Eingangssakramenten. Und Taufe und Firmung haben noch das Prägemerkmal des unauslöschlichen Siegels, des Charakter Indelibilis. Das heißt, in der Seele wird ein Prägemerkmal bei dem Gesetz, der getauft und gefirmt ist, was Gott sofort erkennt und was nicht mehr auslöschbar ist, was also bleibt über den Tod hinaus und prägend für die Seele ist. Dann weitere Sakramente, die Priesterweihe, auch hier wieder bewirkt, was es bezeichnet. Da wird jemand zum Priester geweiht. Das äußere Zeichen ist die Handauflegung und die Salbung der Hände. Und die heiligmachende Gnade ist das Weihegebet und die Herabrufung des Heiligen Geistes. Dann die Ehe, und das ist ein besonderes Sakrament, denn das spendet nicht der amtierende, assistierende Geistliche, sondern das spenden die Eheleute sich selber. Und dadurch wird die Ehe dann nach Vollzug sakramental. Es ist das einzige Sakrament, was die Eheleute sich selber, was die Menschen sich selber spenden. Und dann noch die Krankensalbung als das siebte Sakrament. Da werden Menschen, die krank sind, durch den Diakon, den Bischof, den Priester oder den Papst gesalbt und empfangen so gleichzeitig die Sündenvergebung und bekommen eine Stärkung. Es heißt dann auch, der Herr helfe dir, in seiner Gnade richte er dich auf. Wir sehen an allen sieben Sakramenten, dass sie innerhalb eines Lebenszyklus an bestimmten Lebenswendepunkten gesetzt sind und helfen, aus der sakramentalen Heilsordnung, die von Gott gestiftet, eingestiftet ist in das Leben des Menschen, den Menschen beizustehen, ihnen zu helfen, mit göttlicher Gnade, mit göttlicher Hingabe. Und diese Sakramente begleiten uns ein ganzes Leben lang. Es ist auch oft so, dass diese Sakramente zu uns sprechen können. Sie könnten zum Beispiel sagen, Gott sucht nach mir, will ich ihn erkennen, von ihm gekannt, von ihm gefunden werden. Gott liebt die Menschen. Er geht der Unruhe unseres Herzens, der Unruhe unseres Fragen und Suchen uns entgegen mit der Unruhe seines eigenen Herzens, die ihn das Äußerste für uns tun lässt. Die Unruhe nach Gott, das Unterwegssein nach ihm, um ihn besser zu kennen, um ihn besser zu lieben, darf niemals in uns erlöschen. So könnte man auch mit dem Psalmisten sagen, sucht immer da sein Angesicht. Wenn wir uns auf die Sakramente einlassen, nehmen wir noch einmal die Taufe, dann sind die Christen, die in der Welt dem lebendigen Gott sichtbar machen, ihn bezeugen, zu ihm hinführen. Wenn wir von diesem unserem gemeinsamen Auftrag als Getaufte sprechen, dann ist es kein Grund, uns zu rühmen. Es ist zugleich eine freudige und beunruhigende Frage an uns. So Papst Benedikt, sind wir wirklich Gottes Heiligtum in der Welt und für die Welt? Öffnen wir den Menschen den Zugang zu Gott oder verbergen wir ihn eher? Sind wir das Volk Gottes, das an der sakramentalen Heilsordnung teilnimmt, nicht weithin zu einem Volk des Unglaubens und der Ferne von Gott geworden? Ist es daher nicht wichtig, dass wir uns wirklich um die Sakramente bemühen und sie so zu einem Teil unseres Lebens werden lassen und uns darum bemühen, regelmäßig in diese sakramentale Haltung auch zu kommen. Und dazu gehört natürlich auch der regelmäßige, ich will nicht sagen Besuch, sondern die regelmäßige Mitfeier der Eucharistie. Denn die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Sie ist, die uns Kraft gibt für die Woche und Kraft gibt für den Alltag. Es ist eine Stärkung von Gott her. Ich möchte im Folgenden, so wie es hier auch heißt, im großen Katechismus, Gott handelt durch die Sakramente. Die sakramentale Ausspendung seiner selbst in der Eucharistie ist das Entscheidende für unser christliches Leben. Natürlich bedarf es da der Taufe, die Hineinnahme in die Gotteskindschaft. Es bedarf der tätigen Reue durch die Buße und das Sakrament der Versöhnung und dann auch den Empfang des Geschenkes des barmherzigen Vaters, nämlich der Vergebung in der Beichte. Aber dann ist der Weg offen für die heilige Eucharistie. dann ist der Weg gesetzt, regelmäßig die heilige Messe mitzufeiern. Gott schenkt sich uns immer wieder neu in der heiligen Eucharistie. Und die sakramentale Heilsordnung, die er eingestiftet hat, die zeigt sich hier immer tiefer in der Eucharistie. Eucharistein, das griechische Wort heißt Danksagung. Warum dürfen wir danken? Wir dürfen danken, dass der Herr uns erlöst hat. Wir dürfen dafür danken, dass er die Eucharistie beim letzten Abendmahl eingesetzt hat und uns zugerufen hat durch seine Apostel und die nachfolgenden Bischöfe, die das immer wieder vollziehen, und auch die Priester und die Menschen, die mitfeiern: tut dies zu meinem Gedächtnis. Und dieser Ruf ist nicht verklungen, und dieser Ruf erschallt immer wieder in jeder heiligen Messe. Die sakramentale Heilsordnung beruht auch darauf, dass wir immer wieder neu Eucharistie feiern, dass wir die Gegenwärtigsetzung, die unblutige Gegenwärtigsetzung des heiligen Opfers Jesu Christi am Kreuz und seiner Auferstehung in jeder heiligen Messe, in der die Eucharistie gespendet wird, in der Christus sich uns selber schenkt, dass wir das immer wieder neu erfahren dürfen. Hier zeigt sich besonders, dass Christus durch das Sakrament handelt. Er wird zu einem Teil von uns und wir werden zu einem Teil von ihm. Und es gilt, innerhalb der heiligen Messen unseres Lebens ihn immer ähnlicher zu werden, immer mehr zu Christus selber zu werden. Wie der Lateiner sagt, ein alter Christus werden, ein immer mehr Christus angeglichener Mensch zu sein und aus ihm heraus zu leben, zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und diese Ausspendung der Sakramente in den verschiedenen Lebensabschnitten hilft uns, unser Leben zu bewältigen und es mit Gott zusammenzuführen.
Die Feier des christlichen Mysteriums heißt der zweite Teil des Katechismus der katholischen Kirche, und dessen erster Abschnitt dieses zweiten Teils also ist überschrieben mit die sakramentale Heilsordnung. Im Kompendium des Katechismus finden Sie das im Punkt 220, und im großen Katechismus lesen wir dazu zur sakramentalen Heilsordnung im Punkt 1076: Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde am Pfingsttag die Kirche der Welt offenbar. Die Ausgießung des Heiligen Geistes lässt in der Vermittlung des Mysteriums eine neue Zeit anbrechen. Die Zeit der Kirche, in der Christus durch die Liturgie seiner Kirche sein Heilswerk kundtut, vergegenwärtigt und mitteilt, bis er kommt. Während dieser Zeit der Kirche lebt und handelt Christus fortan in und mit seiner Kirche auf eine neue, für diese neue Zeit eigene Weise. Er handelt durch die Sakramente, die der Kirche des Ostens und des Westens gemeinsame Überlieferung nennt das sakramentale Ökonomie. Diese besteht in der Mitteilung oder Ausspendung der Früchte des Paschamysteriums Christi in der Feier der sakramentalen Liturgie der Kirche. Wenn Sie das Ganze nochmal nachlesen möchten, wie gesagt, Punkt 1076 im Großen Katechismus beziehungsweise Punkt 220 im Kompendium. Ausgelegt hat uns diese Lehre der Kirche heute Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker im Bistum Eichstätt. Danke, Pfarrer Schneider, dafür. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um eine Zusammenfassung des heute Gehörten und dann natürlich um den priesterlichen Segen bitten.
Die sakramentale Heilsordnung, liebe Hörerinnen und Hörer, sie ist eingeschrieben in unser Herz, und wir dürfen uns täglich darum bemühen, dass sie das auch bleibt. Aber ohne den Segen Gottes können wir das nicht alleine. Wir brauchen die Gnade Gottes, weil unser Leben durch vielfältige Strömungen und auch durch die Angriffe des bösen Feindes immer wieder gefährdet ist. Und so bitten wir ganz besonders um den Segen Gottes, dass er uns helfe, diese eingestiftete sakramentale Heilsordnung in uns zu bewahren. Dazu segne, behüte, begleite und beschütze Sie, besonders auch die Kranken, die jetzt zuhören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.